und erzählt allen Ernstens, dass er bei Fußball eine Ahnung habe. Allen Ernstes. Ich bin ja nicht mal sicher, ob er die Regeln von American Football richtig versteht. Vielleicht weiß ich sogar mehr darüber als er, aber dass er über Fußball nichts versteht, das ist doch offensichtlich und war offensichtlich. Und wenn dann so ein Typ hingeht und unserem neutralen Schweizer FIFA-Präsidenten in den Ohren liegt und eine Strafe aufgehoben wird, dann ist es einfach eine Schweinerei. Der Gipfel der Ungerechtigkeit. Obwohl ich es verstehe, natürlich wollten die Amerikaner ihren besten Spieler dabei haben, ist ja alles klar, aber es ist nicht richtig. Und manchmal ist die Ungerechtigkeit wirklich so krass daneben, dass man sie richtig mit Händen greifen kann und spürt und denkt, nein, so nicht. Gut, auf der anderen Seite muss man sagen, ist ja jetzt auch vorbei. Ja? Und ist eigentlich belanglos auf das ganze Weltgeschehen. Es kam mir einfach in den Sinn, als ich diese Predigt vorbereitet habe, weil es so eklatant sichtbar ist, wie ungerecht Dinge manchmal laufen, wenn die Mächtigen der Welt ihre Macht spielen lassen. Wir hätten gerne Gerechtigkeit und ich bin überzeugt, wir haben am liebsten die Gerechtigkeit, die uns dient. Die uns gefällt. Wenn es für uns gerecht ist, für mich gerecht ist. Ich habe hin und wieder auch kleine Meinungsverschiedenheiten mit meiner Frau, das gibt es tatsächlich auch, weil sie dann manchmal sagt, ja, du siehst das ein bisschen zu einseitig. Und ich denke mir, nein, natürlich nicht. Ich weiß genau, was jetzt richtig ist und was jetzt falsch ist. Jesus ist die Gerechtigkeit. Ich möchte euch das an diesem kleinen Text zeigen. Wenn man den Text einfach so liest, fällt einem das vermutlich gar nicht auf. Ich habe euch ja anfangs dieser Serie gesagt, dass ich die Bergpredigt, daran bin sie auswendig zu lernen. Und wenn man das immer wiederholt, dann fallen einem einfach andere Dinge auf. Mir ist aufgefallen, wie oft der Begriff Gerechtigkeit vorkommt in diesem Text. Und wenn es darum geht, gerecht zu leben in einer ungerechten Welt, dann fühlt man sich manchmal wie ein Fisch, der gegen den Strom schwimmt. Wie jemand, der ein Alien ist, ausgesetzt an einem fremden Ort, wo alle irgendwie quer und schräg sind und man es gar nicht versteht, was genau jetzt da läuft. Und vielleicht geht dir das manchmal auch so, dass du denkst, hey, was ist los? Warum sehen das die anderen nicht? Das läuft doch jetzt nicht gut. Und man fällt auf und man stößt an. Und irgendwo kommt einmal so ein Ausdruck, ja, das machen ja alle. Und ich kann mich gut erinnern, eine Situation, jemand arbeitet in einem Geschäft und der Chef im Büro, und der Chef sagt ihr, ich bin nicht da, wenn der und der anruft. Was macht man da? Wenn er da ist, natürlich. So, diese Frage, muss man jetzt der Autorität gehorchen, die einem das Geld gibt, oder muss man der Wahrheit gehorchen? Was ist richtig? Was ist Gerechtigkeit? Und eigentlich machen das ja alle dauernd, oder? Wir tricksen uns immer ein bisschen durchs Leben durch, die einen mehr, die anderen weniger. Und Jesus sagt, hey, diese Frage ist wichtig für deine Ewigkeit. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, was Himmelreich beinhaltet. Wir haben es miteinander ein bisschen zusammengetragen und erarbeitet. Dieser gute Ort, dieser Sehnsuchtsort, dieser Ort, wo wir wissen, dort wird alles richtig gestellt. Dieser Ort, wo auch ein gerechter Richter urteilen wird. Und wenn der gerechte Richter urteilt, dann kommen alle diese Dinge, die jetzt irgendwie ungerade sind, wieder ins Lot und werden wieder richtig und gut. Am Ende, da zählt nicht, was in dieser Welt groß und laut herausgeschrien wird, sondern am Ende zählt das, was Gott sagt. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und das Himmelreich ist das, wo ich sagen muss, das will ich unbedingt, dort will ich unbedingt hin. Das ist mein Ziel. Und Jesus kommt in diese Welt und er zeigt uns Gottes Sicht der Dinge. Wie niemand anders, so deutlich und so klar. Und weil er das tut, darum ist er wie ein roter Regenschirm mitten unter farblosen, blassen Gestalten. Er fällt auf. Er fällt auf, weil er an einem Sabbat Menschen heilt und die Richtigen sagen, das darf man aber nicht. Und er sagt, ja, was darf man nicht? Darf man nicht Gutes tun? Er fällt auf, weil er an einem Sabbat Menschen befreit und sie sagen, das darfst du aber nicht. Ja, aber wenn dein Ochs in den Brunnen fällt, da holst du ihn nicht raus, Sabbat hin oder her. Also wie verdreht denken wir manchmal, wir Menschen. Er bringt uns dorthin zu sehen, das Gute, das Richtige, das Angenehme, das, was den Menschen dient zu tun, das kann nicht falsch sein. Und weil er das tut, das ist das Verrückte, fällt er nicht nur auf, er stößt auch an. Er ist der Stein des Anstoßes, der man anstößt, wo man darüber stolpert, wo die Leute sich überlegen und denken, der ist irgendwie falsch. Er ist so wie ein Exot in der Sündergemeinschaft, weil er gerecht ist. Und das ist das, was Jesus letztendlich ans Kreuz gebracht hat. Er ist so quer in der Welt gestanden, dass die Welt ihn nicht haben wollte. Und dann sagt er uns, und das ist genau das, was auch euch passieren wird, wenn ihr in meiner Nachfolge seid. Der Apostel Petrus sagt im 1. Petrusbrief Kapitel 4, es befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben. Es befremdet sie, dass ihr nicht mehr mitmacht beim Falschen, dass ihr nicht mehr mit ins gleiche Horn blast. Es befremdet sie, dass Sünde für euch und Ungerechtigkeit und böses Tun für euch nicht mehr normal ist, sondern außerhalb unseres Lebensbereiches. Das gehört nicht mehr zu uns. Ich möchte euch etwas zeigen an diesem Text, das Jörg vorgelesen hat. Es sind viele bemerkenswerte Dinge. Wir haben im Bibelgespräch schon darüber gesprochen. Hier ist die letzte allgemeine Seligpreisung. Selig sind die. Und dann wird es plötzlich persönlich. Hier, selig seid ihr, wenn euch. Es wird heruntergebrochen von dieser allgemeingültigen Aussage und sehr pointiert zugespitzt auf euch, auf uns, die wir heute Christus nachfolgen. Und ich habe es markiert, ich hoffe, ihr seht die Parallele. Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig geschrieben habe oder richtig erklären kann. Wenn man diese zwei Dinge wie eine mathematische Gleichung anschaut, und dann merkt man plötzlich, dass es eigentlich die Gerechtigkeit Jesus ist. Ich hoffe, ihr seht das. Um der Gerechtigkeit willen verfolgt, um meinetwillen geschmäht und verfolgt. Also Jesus sagt eigentlich, ich bin die Gerechtigkeit. An mir entscheidet sich das, was wirklich zählt und was nicht zählt. Oder anders gesagt, an Jesus Christus scheiden sich die Geister. Hier bricht's, wohin wir fallen. Auf die Seite der Ungerechtigkeit oder auf die Seite der Gerechtigkeit. Mit ihm zusammen. Und wenn wir diesen Weg mit Jesus gehen, dann sind wir in einer unglaublich krassen Gemeinschaft. Gehen nochmals zurück. Ah nein, das habe ich weggelassen. In einer unglaublich krassen Gemeinschaft, weil wir in der Gemeinschaft all derer sind, die bis zu diesem heutigen Tag Gott gedient haben. Die Propheten. In dieser Linie all derer, die um der Gerechtigkeit willen gelitten haben, die Gottes Wort gesagt haben und verlacht wurden, die weggestoßen wurden, aus der Gemeinschaft weggeschafft wurden. In dieser Gemeinschaft stehen wir mit all diesen Leuten. Und wenn ihr mal Ich weiß, das Wetter ist so schön heute Nachmittag, aber so ein Kapitel Bibel würde vielleicht noch drin liegen, oder? Wenn ihr mal das genau anschauen wollt, die Propheten werden aufgeführt in Hebräer 11, in diesem großen Glaubenshelden-Epos, wo überall steht, was sie alles durchgemacht haben, was sie alles erduldet haben. Es wird beschrieben, wie sie in diesem Kampf standen, und Jesus sagt, das sind die, die euch vorangegangen sind, und ihr seid jetzt die, die heute hier stehen und heute dran sind. Genau in der gleichen Art und Weise. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Genau gleich. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das freut oder nicht. Ich habe eigentlich immer ein bisschen Freude oder ein kleines Hochgefühl, so muss ich es vielleicht sagen. Also ist ein bisschen schwierig, das auszudrücken. Ich freue mich darüber, in einer Reihe zu stehen mit anderen, die vor mir schon das Gleiche gemacht haben, das Gleiche gut gemacht haben. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich zum Beispiel auf St. Kishona, wenn die alten Pastoren zurückgekommen sind und sie mal erzählt haben, wie damals in Preußen diese Erweckung losbrach. Einer hat mal gesagt, wir haben aus dem Liederbuch Lieder vorgelesen und die Leute haben sich bekehrt. Krass, oder? Wenn der Geist Gottes weht. Und ich habe gedacht, das sind die Fußstapfen, wo ich rein versuche, ich kann sie nicht füllen, aber wo ich versuche mitzugehen. Und es gibt so eine riesige Schar von Menschen, die das vorher schon gemacht haben. Ich bin jetzt dran und nach mir werden neue kommen, werden es besser machen und noch herrlicher Gott dienen. Aber ich bin jetzt dran und ich bin in einer Linie mit allen anderen. Ich stehe nicht ausgesetzt in der Welt, sondern ich gehöre dazu. Und auch du gehörst dazu, zu all diesen Menschen, die früher schon Gott gedient haben, die ihn geehrt haben, die ihn geliebt haben. Jetzt ist natürlich das Problem, ist immer alles richtig, was ein Christ macht? Ich höre ein starkes Nein, geflüstert, aber doch stark. Ist alles richtig, was Christen machen? Und sind wir immer nur, weil wir Christen sind, verfolgt? Wisst ihr, ich weiß, es ist ein bisschen ein blödes Thema, aber ich versuche jetzt trotzdem mal schnell so kurz anzureißen. Meine Überzeugung, wir haben ja in der Corona-Zeit dieses Thema nicht wahnsinnig ausgeschlachtet. Aber dann gab es ja diesen Moment, wo viele Christen gedacht haben, weil wir jetzt keinen Gottesdienst mehr feiern dürfen, sind wir von dem Staat verfolgt. Nun muss ich sagen, nein, das stimmt nicht. Alle durften nicht mehr sich treffen. Der Turnverein ebenso wie der Schießverein und überall. Wir waren einfach Leidtragende desselben Unglücks oder derselben falschen Entscheidung oder was auch immer ihr dazu denkt. Und wir sind nicht besonders Leidtragende, nur weil wir Christen sind. Und wir sind nicht immer die Armen, weil wir Christen sind, sondern manchmal einfach auch, weil wir dumme Entscheidungen treffen. Und blöde Sachen machen. Und irgendwie denken, mein Nachbar hat mich jetzt nicht mehr lieb, weil ich Christ bin. Dabei hat er mich nicht mehr lieb, weil ich dauernd seinen Parkplatz nehme. Und ihn das nervt, richtig nervt. Oder weil ich die Büsche nicht schneide, wie ich muss. Oder was auch immer. Wir sind nicht immer gemobbt und unterdrückt, nur weil wir Christen sind. Und darum gibt es in diesem Text eine kleine, aber wichtige Einschränkung. Diese Einschränkung heißt, wenn sie damit lügen. Wir sind in der Spur der Propheten und Heiligen, in der Spur Jesu, wenn wir geschmäht und verfolgt werden, um seinetwillen, wenn sie damit lügen. Aber wenn sie uns dann zum Beispiel vorhalten, ach, du bist immer so selbstgerecht und setzt die Latte für alle so hoch und selber fliegst du auf diesem Niveau, dann haben sie recht. Ich habe letztes Mal, am Dienstag war es, glaube ich, vorletztes Mal in der Bibelstunde im Gespräch gesagt, hey, wenn ihr kritisiert werdet, dann ist das schwierig und mühsam. Aber wenn die Leute euch eine Kritik um die Ohren hauen, das habe ich von einem deutschen Gemeindeberater gelernt, dann ist das Gratisberatung. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig. Ich bin der Erste, der sagt, es ist schwierig. Ich finde Kritik auch nicht wirklich lustig und ich musste auch lernen, in meinem Leben damit umzugehen, weil es ja immer auch am Selbstwert kratzt, oder? Man muss zuerst mal selber wissen, wer man ist und was man bringen kann oder wer man ist, auch wenn es schief läuft vor Gott. Dieses Selbstverständnis, ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes, egal wie es läuft, ob ich es gut oder falsch mache. Ich bin ein Kind Gottes. Kritik als ein Moment der Gratisberatung. Versucht es mal so zu sehen, wenn euch jemand kritisiert. Dann habt ihr so eine Situation im Geschäft, oder? Der Mitarbeiter kommt auf euch zu und sagt, du, das hast du dann da im Fall falsch gemacht. Und dann nicht, nein, das habe ich schon richtig gemacht, du musst es nur richtig anschauen und jetzt das Blatt drehen und dann siehst du, es ist doch richtig. Nein, dann darf man ein bisschen zurückstehen innerlich und denken, ja, hör mal, das ist ein interessanter Hinweis, ich denke mal darüber nach, ich schaue mir das mal an und versuche, den Fehler zu finden. Kannst du ihn mir ganz genau zeigen, dass ich ihn wirklich erkenne? Und dann darüber nachdenken. Und wenn du darüber nachgedacht hast, dann kann es entweder sein, dass du denkst, boah, nein, da war ja wirklich was falsch in meinem Leben und in meiner Arbeit. Oder du kannst voller Selbstbewusstsein und großer Brust raus sagen, nein, das ist richtig, ich habe es überprüft. Ohne gerade zuerst immer zu sagen, ach nein, Verteidigungsmodus, nein, das kann nicht sein, du musst dich geirrt haben, nein, überhaupt, du machst auch immer da und dort irgendwas falsch oder so. Ohne das, sondern einfach mal sagen, ja, ich denke mal darüber nach und ich schaue mir das an und jedes Mal, auch wenn neue Gedanken an euch herankommen, Gedanken, die ihr selbst noch nie gedacht habt, oder dann ist der erste Moment immer, dass wir denken, oh, nein, brauchen wir nicht. Und der zweite könnte sein, ach, das ist ganz interessant. Und manchmal ist es gut, schnell durchzuatmen, vielleicht sich eine Stunde, zwei oder einen Tag, zwei Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, ist es vielleicht wahr? Werde ich jetzt wirklich gemobbt, weil ich Christ bin, oder werde ich gemobbt, weil ich einfach ein ekliger Typ bin? Das gibt viele Christen, die finde ich schwierig. Ich weiß, ich muss alle lieben. Aber es ist nicht immer einfach. Wirklich nicht. Ich weiß noch, in Geis, habe einen Freund aus Nepal, aus Geis hier. In Geis hatte ich mal eine Person, da habe ich unserem Präsidenten gesagt, mit dieser Person arbeite ich nie mehr in einem Team zusammen. Jetzt könnt ihr denken, ach Pastor und so. Ich muss einfach sagen, hey, wenn ich jedes Mal zusammengeschissen werde, wenn ich ins Team komme, macht das keine Laune. Und wenn ich jedes Mal, bevor ich in eine Teamsitzung gehe, zuerst eine halbe Stunde mich innerlich sammeln und beten muss, um meinen Panzer innerlich aufzufahren, damit ich in Ruhe, in Gelassenheit alle Angriffe einfach an mir abprallen lassen kann, dann muss ich sagen, das brauche ich nicht. Es gibt einfach Momente, da ist es gut, wenn jemand auf die linke Seite geht und ich gehe auf die rechte Seite, auf die richtige Seite. Ja, ist einfach wach. Gut, jetzt, wenn Sie damit lügen, das ist die Einschränkung und das ist immer zu beachten, wir werden nicht dauernd und überall und immer verfolgt. Einfach mal genau hinschauen und jetzt ist es ganz entscheidend. Wir sind nicht darum gut, weil wir es richtig machen. Es ist so eine große Gefahr in der Christenheit oder im christlichen Leben, wenn wir so Schritt für Schritt vorwärts gehen. Wir leben ja in der Heiligung. Sagt vielleicht nicht mehr allen etwas, wäre mal ein anderes Thema, aber eigentlich ist der Gedanke, dass wir immer mehr uns verändern und Christus ähnlicher werden. Und Christus war gut. Und Christus hat die Dinge richtig gemacht. Und Christus war auch ein Anstoß, aber Christus war nicht um seinetwillen ein Anstoß, sondern um Gottes Willen. Und das machen wir auch. Immer mehr verändert werden, Tag um Tag mehr ins Bild Jesu. Und irgendwann kippt das manchmal bei einigen Leuten und sie denken plötzlich, ich bin ja schon extrem gut. Wenn man so die ganze Welt anschaut, all diese miesen Typen um mich herum. Ja, ich sage ja, aber am Anfang gesagt, wir heben uns ab. Wir sind Licht in der Dunkelheit. Wir sind Salz in einer faden Welt. Wir heben uns ab. Und wenn wir uns abheben, dann heben wir manchmal auch ab. Ein wenig. Unsere Gerechtigkeit besteht nicht darin, dass wir die Dinge gut tun. Auch wenn du ein super Christ bist. Wisst ihr, auf St. Gishon, da habe ich ja jene Pastorensöhne kennengelernt. Und ich habe immer gedacht, als ich die so sah, da gab es so Bilder, Ahnengalerien mit all diesen Leuten, mit Anzug und Krawatte und schönen Haaren. Und mein Vater hat mir nach dem ersten Halbjahr einen Anzug gekauft, damit ich nicht aussehe wie der letzte Hungerleider auf St. Gishon. Und dann habe ich die so gesehen und habe gedacht, boah, das ist so toll. So viel christliche Kraft, geistliche Weisheit versammelt an einem Ort. So viel gute Menschen. Man wird nirgends so verletzt, wie wenn man denkt, die Menschen seien gut um einen herum. So einer dieser guten Menschen um mich herum, der hat mir dann mal gesagt, nicht ein Pastorensohn, einfach einer, der dort arbeitete: Lieber Freund, wenn du nicht Vater und Mutter verlässt, um Jesu willen, bist du des Reiches Gottes nicht wert. Also musst du über die Weihnachtszeit hier auf Gishon bleiben und das Haus hüten und Dienst tun, währenddem alle nach Hause fahren. Habe ich gedacht, ja, kann man auch so machen. Mach mich nicht zu einem besseren Menschen, wenn ihr mehr Druck ausübt auf mein Leben. Aber das sind so Dinge, die man erlebt. Oder je besser, dass man wird, desto mehr denkt man, man ist der Allerbeste, der Schönste und der Hellste und der Klarste überhaupt. Wir sind auch nicht, und das ist der zweite Punkt, darum gerecht, weil die Leute uns sagen, du bist gerecht. Du, wie du das machst, das ist aber ganz toll. Ich möchte auch so sein wie du. Du bist so ein integrer, guter Mensch. Kein Fehler wurde an dir je gefunden. Auch das macht uns nicht zu Gerechten. Wir sind nur darum gerecht, weil Jesus uns von seiner Gerechtigkeit abgibt. Weil er wie ein Teil von sich in uns hineinlegt. Weil er sagt, hey, Vater, schau mal, die da hinten, die kommen auch noch alle mit. Ich habe sie eingeladen. Ich weiß, sie sehen aus wie ein Lumpenhaufen, aber ich nehme sie mit in die Gerechtigkeit Gottes hinein. Das ist, was Jesus Christus tut. Wenn du darum heute da bist und denkst, boah, hey, jetzt haben wir Abendmahl und wir reden über Gerechtigkeit und es ploppt in dir auf, was du falsch gemacht hast in der letzten Woche, und manchmal ist das ein Wirken des Heiligen Geistes, wenn das passiert. Manchmal schenkt Gott in solchen Situationen effektiv geistliche Erkenntnis. Und dann nicht einfach runterwürgen oder zack, Boden und schieb es zum nächsten rüber, sondern sich dem stellen und sagen, ja, ich habe wirklich gefehlt, ich habe falsche Dinge getan, es tut mir leid. Der Weg zur Gerechtigkeit ist, dass wir unsere Ungerechtigkeit bekennen und Ja sagen zu Jesu Gerechtigkeit. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern nachher miteinander, dann werden wir miteinander feiern, dass Christus sich für uns gegeben hat. Dass die Gnade und der Friede Gottes durch Jesus Christus und durch diese Gaben zu uns kommt, in uns kommt, ganz spürbar. Nicht nur theoretisch, nicht durch Worte, sondern ganz praktisch. Und darum bist du willkommen, wenn du dich ungerecht fühlst. Du bist willkommen, wenn du dir deiner Fehler bewusst bist. Du bist willkommen, wenn du auch im Moment einfach gut drauf bist und denkst, das Leben ist schön. Ich freue mich, dass Gott mich so segnet. Du bist willkommen, weil Christus für dich bezahlt hat. Wir wollen miteinander ein Lied singen über Zerbruch und über Heilung. Und ich möchte euch bitten, dass ihr dazu aufsteht.